Aufgrund eines technischen Defekts ist auch die Aufzeichnung der 12. Vorlesung, die Vorlesung nach der Pause, abgebrochen. Daher spreche ich die fehlenden Teile im Folgenden nach. Ich komme jetzt, wie angekündigt, zu dem Autor Darcy Ribeiro, ein Brasilianer, der in seinem Buch Der zivilisatorische Prozess 1968 in Brasilien erschienen, 1971 ins Deutsche übersetzt, einen Vorschlag gemacht hat, Stufen soziokultureller Evolution zu beschreiben. Ich denke, diese Studie ist immer noch brauchbar, die Probleme von soziokulturellen Evolutionstheorien nachzuvollziehen. Sie ist auch interessant als eine Evolutionstheorie, die nicht in Europa geschrieben wurde. Heute gibt es kaum jemand, der noch so mutig wäre, über Tausende von 10.000 Jahre gesellschaftlicher Evolutionstheorie in einem knappen Buch zu skizzieren. Bei Ribeiro erscheinen diese 10.000 Jahre Gesellschaftsevolution als eine Folge von technologischen Revolutionen und zivilisatorischen Prozessen. Maßgebliches Einteilungskriterium ist dabei der Grad der Naturbeherrschung. Dieses Kriterium findet sich bei vielen Evolutionstheorien und ähnelt von weitem ja auch dem Darwinschen Selektionsprinzip, der Darwinschen Selektionstheorie, der Chance des besser angepassten Lebewesens. Das besser angepasst bezieht sich ja auf die etwa auf die Organentwicklung der Arten. Die Form der Fische oder die Form der Fische eben passt zur Stärke der Strömung, die Schnäbel der Vögel zur Schale der Körner und so weiter. Man kann ja Organe auch als Biotechniken interpretieren. Analog, metaphorisch gesehen eben kann man dann menschliche Technik als eine Verbesserung der Organe auffassen und in der Entwicklung der Technik eine Evolution der künstlichen Organe des Menschen sehen. Die Technik ist dann ein Indikator der Naturbeherrschung, der wachsenden Fähigkeit des Menschen, Naturphänomene zu beherrschen. Bei Marx gehört sie, wie gesagt, zu den Produktivkräften, die eine Gesellschaft entwickelt. Es ist dies daran, sei nur kurz erinnert, sehr ehrwürdig, eine ehrwürdige Analogie. Man findet sie bei dem römischen Schriftsteller Lukrez in De Rerum Natura, einer Bibel aller Aufklärung. Da heißt es: Arma antiqua manus unguis dentesque fuerunt et lapides Ita Silvarum, Fragmina, Rami und so weiter. Also, die alten Waffen, sagt Lukrez, waren die Hände. Nägel und Zähne und Steine und auch Äste, Bruchstücke des Waldes. Und Flamme und Feuer kamen, nachdem man sie kennengelernt. Und hernach wurde die Kraft des Eisens und des Erzes gefunden. Das ist, wie gesagt, auch eine Sequenz, die an der technischen Entwicklung orientiert ist. Wir werden später noch einmal auf dieses Motiv der Organverbesserung oder des Organersatzes zurückkommen. Jetzt interessieren Stufen und Typen von soziokultureller Evolution. Drei Phänomene sind dabei sofort einsichtig. Erstens: Der technische Fortschritt hat einen kumulativen Charakter. Eins kommt zum anderen, kommt immer noch etwas dazu. Zweitens, der technische Fortschritt ist unumkehrbar in seinen Stufen. Also es müssen immer bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, um auf eine nächste Stufe zu kommen. Und drittens, es geht eben vom Einfachen zum Komplexen. Das ist oft beschrieben worden, das kennen Sie etwa auch aus populärwissenschaftlichen Schriften oder aus der Schule, Überschrift vom Faustkeil bis zum PC. Das ist kumulativ, unumkehrbar und immer komplexer. Bei Dassi Ribeiro gibt es nun 8 technologische Revolutionen. Und zwar von der Agrarrevolution bis zur thermonuklearen Revolution. Das Buch ist, wie gesagt, 1968 geschrieben. Darüber kann man diskutieren. Andere Autoren zählen etwas anders. Ich zähle nur kurz die Ribeirschen Revolutionen auf. Erstens Agrarrevolution, zweitens urbane Revolution, drittens die Revolution der Bewässerung, viertens die metallurgische Revolution, fünftens die Hirtenrevolution, sechstens die merkantile Revolution, siebtens die industrielle Revolution und achtens die thermonukleare Revolution. Jede dieser technologischen Revolutionen steht nun mit bestimmten zivilisatorischen Prozessen in Verbindung. Das heißt, die gesellschaftliche Organisation, die Größe und Reproduktion der Bevölkerung und ihre soziale Differenzierung steht im Wechselverhältnis zur technologischen Ausrüstung einer Gesellschaft. Und schließlich gibt es zwischen dem Grad der Naturbeherrschung und der sozialen Organisation eine Art Selbstverständigung der Gesellschaft, die beides, nämlich Naturbeherrschung und soziale Organisation, integriert, sei es im Erzählen von Mythen, der Ausbildung von Religionen, der ästhetischen Imagination, der Ideologien und Weltanschauungen aller Art, einschließlich eben der Menschenbilder, der Anthropologie, der Gesellschaft. Ribeiro nennt dies diesen Zusammenhang soziokulturelle Formation. Es gibt also technologische Revolutionen, zivilisatorische Prozesse und soziokulturelle Formationen. Ribeiro hat nun diese 3 Grundbedingungen in Stufen und Typen angeordnet. Es handelt sich um ein globales Evolutionsschema, in das alle existierenden Gesellschaften eingeordnet werden können. Und Ribeiro tut dies auch, soweit seine Kenntnisse reichen. Und danach ergibt sich folgende Grundsequenz soziokultureller Revolution. Ribeiro kommentiert dies, ich raffe dies in seinen Worten zusammen und zitiere. Ribeiro, Zitat Anfang, die Agrarrevolution erlaubt den Bruch mit dem normalisierenden Jäger- und Sammlerdasein und lässt in einem ersten zivilisatorischen Prozess eine neue soziokulturelle Formation entstehen, die undifferenzierten Gartenbaudörfer. In einem zweiten zivilisatorischen Prozess, der mit der Domestizierung der Tiere und der funktionellen Spezialisierung einiger Gruppen in dieser produktiven Aktivität, er nennt dies Hirtenexpansion, zusammenfallend, wird eine neue Formation, die nomadisierenden Hirtenhorden, geboren. Dann kommt die urbane Revolution. Sie entfaltet sich im dritten und vierten und fünften zivilisatorischen Prozess. Der dritte entspricht dem Entstehen der Städte und der Staaten, der Schichtung der Gesellschaften in soziale Klassen, den ersten Versuchen in der Bewässerungslandwirtschaft, der Metallurgie von Kupfer und Bronze, der Einführung der ideografischen Schrift, der Nummerierung und des Kalenders. Er kristallisiert sich in einer neuen Formation der ländlichen Handwerkerstaaten. Der vierte zivilisatorische Prozess erreicht seine Reife mit der Übernahme des Privateigentums und der Versklavung der Arbeitskraft in einigen ländlichen Handwerkerstaaten und stellt diese Formation denen entgegen, die das Staatseigentum des Bodens institutionalisiert und eine soziale Schichtung etabliert haben, welche eher in der Funktion als in der wirtschaftlichen Ausbeutung begründet ist. Dies führt zu zwei verschiedenen Modellen, den kollektivistischen und den privatistischen ländlichen Handwerkerstaaten. Die Ausbreitung bestimmter technologischer Entwicklungen wie des Gebrauchs von Kupfer und seiner Anwendung auf die Hirtenaktivitäten lassen im fünften zivilisatorischen Prozess die nomadisierten Hirtenstämme aufkommen. Die Reifung der gleichen Technologie in der urbanen Revolution, hauptsächlich die der großen Bewässerungswerke, regt die Revolution der Bewässerung an. Mit ihr entsteht der sechste zivilisatorische Prozess, der die ersten regionalen Zivilisationen als neue soziokulturelle Formation schafft, die theokratischen Bewässerungsreiche. Der siebte zivilisatorische Prozess entspricht der metallurgischen Revolution. Sie gründet in der Verallgemeinerung einiger technischer Neuerungen wie dem Schmieden des Eisens. Das macht eine produktivere Landwirtschaft in bewaldeten Gebieten, die Fabrikation einer Vielzahl von Werkzeugen und die Verbesserung der Segelschiffe möglich. Dazu kommen die Münzprägung, die den Außenhandel förderte, das phonetische Alphabet und das Dezimalsystem. Auf dieser technologischen Basis reift eine neue Formation heran, die merkantil-sklavistischen Reiche. Der achte zivilisatorische Prozess wird durch die Hirtenrevolution ausgelöst. Er gründet in der Anwendung der Elemente derselben Technologie, vor allem der Schmiedekunst, auf die Produktions- und Kriegsprobleme, die Verallgemeinerung des Gebrauchs von Sätteln, Steigbügeln und Hufeisen, was die Effizienz der Reit- und Zugtiere erhöht, sowie von Schwertern und eisernen Rüstungen. So entsteht unter den nomadisierenden Hirtenstämmen eine messianische Expansionsbewegung. Sie greifen feudalistische Bereiche älterer Zivilisationen an und gliedern sie zu despotisch-salvationistischen Reichen geworden ihrem Einflussbereich ein. Der neunte zivilisatorische Prozess entspricht der merkantilen Revolution. Es entstehen die ersten weltweiten Zivilisationen als merkantil-salvationistische Reiche und ihre Herrschaftsgebiete hauptsächlich sklavistische Kolonien. Der zehnte zivilisatorische Prozess ist eine Entfaltung derselben Revolution und führt zu den merkantil-kapitalistischen Imperien und ihren Gegenstücken, den Handelskolonien und Einwanderungskolonien. Die industrielle Revolution strukturiert den industriellen Imperialismus und Neokolonialismus im 11. zivilisatorischen Prozess und im 12. die ersten soziokulturellen Formationen auf der Basis des rationalen Eingriffs in die gesellschaftliche Ordnung, den revolutionären Sozialismus, den evolutionären Sozialismus und den modernisierenden Nationalismus. Jetzt bewegt er sich schon sehr weit Richtung 68 und da heißt es dann, das Entstehen einer neuen, der thermonuklearen Revolution mit ihren unermesslichen Möglichkeiten, das materielle Leben aller Völker der Erde zu verändern, wird die Entwicklung der historisch rückständigen Völker beschleunigen und neue soziokulturelle Formationen schaffen. Die zukünftigen Gesellschaften werden wahrscheinlich sowohl die Klassenstrukturen als auch den Krieg in internationalen Beziehungen obsolet machen, soweit Rivero. Das ist natürlich mit großer Hoffnung geschrieben. Dieses geraffte Muster finden Sie in seiner Arbeit auf den Seiten 38 bis 43, wenn Sie es selber nachlesen wollen. Wie gesagt, das ist 68 mit Hoffnung geschrieben. Die meisten Evolutionstheorien sind optimistisch. Aber es gibt natürlich auch andere und ich überschlage jetzt ein ganzes Kapitel über pessimistische Entwicklungstheorien, über die Verlurchung des Menschen, über die Grundlosigkeit des Optimismus und über die Dekadenz in der Entwicklung der Menschheit. Rivero hört mit der thermonuklearen Revolution auf. Wollte man ihn weiterschreiben, so müsste man sagen, heute kommt zur Spaltung des Kerns der anorganischen Materie, zur Atomtechnik, die Spaltung des Kerns der organischen Materie, das heißt die Gentechnologie, und die Spaltung des Integrals von Signal und Bedeutung in der Computertechnologie dazu. Was dann Rivero in einem Schaubild zusammengestellt hat, das ergibt das Bild einer Treppe mit einer komplizierten Stufenfolge. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Prozesse. Einmal redet er von evolutiven Beschleunigungen. Das ist in etwa das, was den Sprung ausmacht, von dem Hegel gesprochen hatte. Aber es gibt auch andere Prozesse, die nennt er historische Eingliederung. Ich lasse jetzt die Einzelheiten beiseite. Wichtig ist diese Unterscheidung evolutive Beschleunigung und historische Eingliederung. Hier wird nämlich ein Unterschied zwischen Evolution und Geschichte gemacht, den wir uns genauer ansehen müssen. Nun gibt es an diesem Punkt sehr viel Verwirrung und es ist hilfreich, eine wichtige Unterscheidung einzuführen, die für alle Zeitverhältnisse von Bedeutung ist, nämlich die Unterscheidung von Möglichkeit und Wirklichkeit. Wenn man das zu unterscheiden gelernt hat, ist man gegen viel Chaos in dieser Debatte gefeit. Um es grob und pointiert zu sagen, Evolutionstheorien befassen sich mehr mit Möglichkeiten als mit Wirklichkeiten. Und bei der Geschichte ist es genau umgekehrt. Hier interessiert in erster Linie das, was wirklich passiert ist. Die Möglichkeiten rücken an die zweite Stelle der Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel, es war möglich, dass aus Stämmen von Jägern und Sammlern undifferenzierte Gartenbaudörfer evolutiv entstanden. Dieser Sprung hat auch wirklich stattgefunden. Aber ebenso wirklich haben viele Jäger und Sammler den evolutiven Sprung nicht gemacht, sie blieben, was sie waren. Und sie wurden dann später historisch in die Evolution eingegliedert, und zwar so, sehen Sie das auf dem Schaubild bei Rivero, exakt im sklavistischen Kolonialismus. Und so erging es auch normalisierenden Hirtenstämmen und theokratischen Bewässerungsreichen. Gemessen an dem Schema der Möglichkeit, der Evolutionsschema, waren diese Kulturen rückständig. Sie wurden erobert und eingegliedert. Manche Autoren nennen diesen Vorgang auch Aktualisierung, weil diese Gesellschaften in einem vergleichsweise kurzen Moment ihrer eigenen Zeit auf den aktuellen Stand gebracht werden. Der Vater, der konnte noch Pfeil und Bogen herstellen, der Sohn arbeitet mit dem PC. Wo historische Eingliederungen ausbleiben, und das ist ja sehr oft der Fall, können sich Ungleichzeitigkeiten der Evolution so weit einstellen, dass man relativ gesehen von einer Stagnation reden kann. Aber das ist auch nur relativ, weil natürlich auch die pristinen Jäger- und Sammlergesellschaften, die im Zeitalter des Kolonialismus entdeckt wurden oder die Europäer im Zeitalter entdeckt haben, diese haben natürlich auch Prozesse der Evolution hinter sich, eben aber nur relativ langsame. Sie sind in dem Sinne keine Gesellschaften, die unmodifiziert seit ewig bestehen. Rivero kennt aber auch andere Wirklichkeiten, die Möglichkeiten der Evolution zu unterbieten. Herrschende Klassen oder Eliten können, um historische Eingliederungen oder evolutive Sprünge zu verhindern, auf eine antihistorische Unterbrechung setzen und mit außerordentlicher Vernichtungsgewalt die eigene Gesellschaft in die Regression treiben. Rivero nennt hier den Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus, das tausendjährige Reich des Adolf Hitler. Man könnte auch verweisen auf das auf das Pol Pot-Regime in Kambodscha der 70er Jahre, die städtischen Bürger zurück in den Steinzeitkommunismus geführt haben. Das gehört auch dazu. Möglichkeit und Wirklichkeit des Geschehens in der Zeit sind also zwei Seiten, die sich Evolutionstheorie und Geschichte zu teilen haben. Man könnte es so schematisieren: Evolutionstheorien stehen vorrangig auf der Seite der Möglichkeit. Evolutionstheorien wollen die Frage beantworten, wie ist der Radius des Möglichen zu bestimmen? Es geht dabei um die Grenze zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Innerhalb des Möglichen sind dann die historischen Wirklichkeiten kontingent, das heißt, es hätte auch alles anders kommen können. Keine Evolutionstheorie kann kausal-analytisch erklären, dass es so kommen musste, wie es gekommen ist. Schon gar nicht sind damit Prognosen möglich. Sie wird sich bescheiden, sagen zu müssen, so wie es geschehen ist, war es im Bereich des Möglichen. Und dies ist natürlich eine höchst, wie soll man sagen, banale Aussage und reicht überhaupt nicht an die Präzision der Ereignisgeschichte heran, die eben sagt, wie es wirklich war. Das Erkenntnisinteresse von Evolutionstheorien liegt nämlich nicht darin zu sehen, wie es wirklich war, sondern am anderen Ende der Zeitverhältnisse. Es geht um die Bedingungen und Folgen der Differenzierung evolutionärer Mechanismen. Die Hauptaussage von Evolutionstheorien lautet, so hat das Luhmann sehr präzise formuliert, ich zitiere Luhmann, wenn die Mechanismen für Variation, Selektion und Stabilisierung schärfer differenziert werden, wird die Strukturveränderung wahrscheinlicher, verändert sich die Gesellschaft also schneller. Zitat Ende. Dies kann Theorie soziokultureller Evolution für die einzelnen Stufen und Typen durchspielen. Der Evolutionstheoretiker, der sich nicht mit dem Historiker verwechselt, wird gegen das, die historische Aussage, so ist es geschehen, dem sich leider dann bei vielen Historikern sehr leicht das lyrische oder moralische »So musste es geschehen« anhängt. Der Evolutionstheoretiker wird die Kontingenz verteidigen. Er wird sagen, nein, es musste nicht so geschehen, es hätte auch anders kommen können, der Radius des Möglichen war breiter und das Wahrscheinliche lag bisweilen sogar am anderen Ende des Wirklichen. Kontingenz bezeichnet eben hier eine Zwei-Ebenen-Erfahrung. Die Erfahrung des Wirklichen im Horizonte anderer Möglichkeiten. Diese Spannung zwischen Evolution und Geschichte als den beiden Leitkategorien für die Orientierung in der Zeit, die Kollektive im Blick haben, sie ist eben auch enorm wichtig für die Bestimmungen von Kontinuität und Diskontinuität, die wir vornehmen. Die Konstruktion jeder Geschichte, die wir erzählen, ob es sich nun um ein Erlebnis, einen Abschnitt der Biografie, ein Stück Geschichte der Familie, der Stadt, des Landes oder um die Geschichte einer Idee, eines Kunstwerks oder auch um die Geschichte der Evolutionstheorie selbst handelt, jede Geschichtenkonstruktion verteilt in gewisser Weise Kontinuität und Diskontinuität in bestimmter Weise. Wir sagen, das war eigentlich immer so und so und so und so und dann passierte das und das und das. Kontinuität und Diskontinuität. Jede Geschichtsschreibung hat also das, was man ihre eigene Poetik nennen könnte, ihre eigene Rhetorik, die uns eine bestimmte Kausalität plausibilisiert. Und dies kann mehr oder weniger kunstvoll geschehen. Mit der Plausibilisierung von Kausalitäten, die eine Narration plausibel machen, haben sich bekanntlich die Historiker herumzuschlagen. Und zwar immer dann, wenn sie nicht nur sagen wollen, das und das ist wirklich geschehen, sondern wenn sie darüber hinaus die sehr heikle Frage beantworten sollen, wie ist es dazu gekommen, warum ist das geschehen? Warum ist es zum 30-jährigen Krieg, zur Revolution von 1848, zur Entdeckung des Nordpols, zur Machtübernahme Hitlers, zur Koreakrise, zum Terrorismus der RAF, zur Wiedervereinigung Deutschlands gekommen? Warum ist es zur Schuldknechtschaft von Kindern in der Bundesrepublik zu Beginn des 21. Jahrhunderts gekommen? Und so weiter und so weiter. Diese scheinbar so schlichten Fragen. Ich kann da nur einen Rat geben, meine Damen und Herren. Seien Sie vorsichtig mit der Kausalität. Von Schopenhauer stammt das Diktum: Die Kausalität ist kein Fiaker, den man beliebig halten lassen kann. Und Max Weber hat dies in seinen Aufsätzen zur Wissenschaftslehre auch bestätigt. Für menschliche Handlungen gibt es viele Ursachen. Es gibt innere Ursachen und äußere Ursachen, ein dichtes Gewebe. Also, der Schnupfen des Präsidenten kann die Ursache von diplomatischen Krisen sein oder auch umgekehrt. Und wer sich hier klug machen will, der lese doch bitte den Abschnitt von Max Weber mit dem Titel »Objektive Möglichkeit und adäquate Verursachung in der historischen Kausalbetrachtung«. Das ist 1906 geschrieben in den Aufsätzen zur Wissenschaftslehre. Wie man es dreht und wendet, aus der Unendlichkeit der Determinanten wird der Historiker nach seiner Vorstellung von der allgemeinen Bedeutung der Kausalfaktoren einige auslösen müssen, um sie zu einer Erzählung von Bedeutung zusammenzufügen. Also, auch wenn es wahr wäre, dass die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 auf ein Bakterium zurückzuführen wäre, das einen der Machtträger der SED kurzfristig außer Gefecht gesetzt und somit die Machtverhältnisse verschoben hat, dass eine bestimmte Initiative möglich wurde. Diese Kausalerklärung, ja, sie kann nicht ernsthaft akzeptiert werden. Warum? Selbst wenn es so wäre, sie kann nicht akzeptiert werden, weil sie dem Ernst, das heißt der Bedeutung des Geschehens, nicht gerecht wird. Aber um den Ernst und die Bedeutung zu erfassen, ja, da braucht man etwas. Man braucht das, was gerade Historiker oft nicht mögen, nämlich eine reflektierte Theorie, die Bedeutungen reflektiert. Und Historiker brauchen das, was sie in den Quellen selten suchen, nämlich sie brauchen eine Poetik. Sie müssen, ja, lassen Sie mich so sagen, sie müssen von der Wahrheit zur Dichtung kommen. Wir haben also mit Blick auf Methodenfragen im Bereich von Evolution und Geschichte zwischen zwei Dimensionen zu unterscheiden. Zwischen der Poetik der Erzählung, und zwar der Erzählung nach Gruppenidealen und Philosophien, eben ausgewählte Kausalverhältnisse bedeutend zu machen und andere Kausalverhältnisse zu bagatellisieren. Das ist die eine Seite. Und wir haben auf der anderen Seite das ganz andere Problem von Evolutionstheorien, nämlich die Prozesse zu spezifizieren, die in der soziokulturellen Evolution den Treppaufstieg ermöglichen. Und das ist eben das Denken des Wahrscheinlichen. Das Denken des Wahrscheinlichen. Also, zwei Seiten, die wir unterscheiden müssen: die Poetik der Erzählung und das Denken des Wahrscheinlichen. Ja, im edlen Wettstreit zwischen Soziologie und Geschichte an unserer Fakultät bewundern wir Soziologen ja immer die Schätze, die Historiker in ihren Quellen entdecken. Aber jede Soziologin, jeden Soziologen ergreift ein Grauen, wenn man merkt, dass Historiker eine Theorieorientierung oder eine Geschichtsphilosophie ablehnen und stattdessen sich für die Entscheidung, ob etwas historisch relevant ist oder nicht, auf die Evidenz ihres Erlebens zurückziehen, was sie einfach mal so für wichtig finden. Und, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir ein wenig Fachpolemik. Ich entschuldige mich schon im Vorhinein bei allen Historikern, aber die Fragen darf man ja stellen. Warum ist die Erforschung der Kaufmannsbücher der spätmittelalterlichen Städtebürger eigentlich wichtig? Warum ist sie eigentlich wichtig? Wo liegen die Kriterien? Nun, man hört dann als Antwort erstens, weil sie im Archiv liegen. Müssen wir denn alles erforschen, was im Archiv liegt? Nein. Zweitens, weil eine Forschungslücke besteht. Schließlich kennt man die Kaufmannsbücher der Städte A, B, C, D, E und darum muss man auch noch die Kaufmannsbücher der Städte E, F kennen. Ja, und die dritte Antwort, die man dann hört, ist, weil wir spätmittelalterliche Geschichte machen müssen. Und warum müssen wir spätmittelalterliche Geschichte machen? Eben, weil es auch Geschichte ist. Neulich sagte mir ein Philosoph, mit Historikern diskutiere ich nicht. Ich habe gefragt, wieso? Und er antwortete mir, die haben immer recht. Einen berühmten Merkspruch für Historiker, der Ihnen vielleicht bekannt ist, möchte ich doch noch anbringen. 1968 stand an der historischen Abteilung der Spruch, wer sich in die Quelle begibt, kommt darin um. Man kann natürlich noch hinzufügen, wer sich in die Quelle begibt, kommt darin um, wenn er oder sie eben keine Theorie hat, mit der die Bedeutung von historischer Forschung in einem bestimmten Bereich plausibilisiert werden kann. Und für die Theorie gilt, wie Sie wissen, je komplexer, je besser. Also Schluss mit der Polemik. Ich bitte alle Historikerinnen und Historiker hiermit auch förmlich um Entschuldigung. Nun hatte ich vor, in dieser Vorlesungsstunde noch einen wichtigen evolutiven Mechanismus zu erläutern, nämlich den von Lernprozessen, aber dann ergab es sich, dass sich vor dem Hörsaal ein Lärm entwickelte, der es mir unmöglich machte, die Vorlesung zu Ende zu führen. Ich habe sie dann abgebrochen. Haben Sie vielen Dank hier für Ihre Aufmerksamkeit.